Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Ja, hallo, mein Name ist Moritz Schäfer aus der Online-Redaktion der FH Münster und ihr hört eine neue Folge vom Kopfhörer, unserem Podcast. Heute geht es um das Thema IT-Sicherheit im Gesundheitswesen. Damit verbinden die meisten wahrscheinlich das Schlagwort Datenschutz. Immer wieder kommt es ja zum Beispiel vor, dass Hacker Patientendaten von Krankenhäusern stehlen, um diese dann für ein entsprechendes Lösegeld wieder zurückzugeben. Aber Gefahren drohen in diesem Bereich auch an ganz anderen Stellen. Und darüber spreche ich jetzt mit Christoph Saatjohann. Er ist Doktorand bei uns am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, arbeitet dort im Labor für IT-Sicherheit und beschäftigt sich vor allem mit der Sicherheit von Medizintechnik. Und er hat, darüber werden wir gleich sicher noch ein bisschen mehr erzählen, unter anderem mal auf einem Programmiergerät für Herzschrittmacher den Ego-Shooter Doom gespielt. Hallo Christoph.
Hallo Moritz.
Steigen wir ein mit der Frage, was die IT-Sicherheit im Gesundheitswesen oder in der Medizintechnik denn eigentlich von anderer IT-Sicherheit im Bereich anderer kritischer Infrastrukturen unterscheidet. Also was ist das Besondere bei dieser Form der IT-Sicherheit?
Ja, bei der IT-Sicherheit im Gesundheitswesen muss man natürlich erstmal direkt darauf achten, dass es dort unmittelbar um die Gefahr für Leib und Leben geht. Das heißt, wenn dort irgendwelche, ja, nennen wir es Hacker oder IT-Sicherheitsprobleme auftreten, ist direkt die Gefahr der Menschen in Gefahr.
Okay, damit sind wir ja direkt beim Thema. Ich habe im Intro ja eben gesagt, IT-Sicherheit im Gesundheitswesen, da verbinden die meisten Datenschutz mit, also den Klau von Patientendaten. Damit beschäftigst du dich jetzt nicht primär, sondern bei dir geht es um andere Themen. Was sind denn das so für Themen?
Ja, wir schauen uns natürlich an, wie sind die Angreifermöglichkeiten? Das heißt, was können wirklich Hacker oder kriminelle Organisationen, inwiefern können sie wirklich eingreifen in die Medizinprozesse und dort wirklich Gefahr für die Menschen provozieren. Das heißt zum Beispiel, was passiert mit diesen Herzschrittmachergeräten, wenn dort Hacker Zugriff bekommen? Oder diese Programmiergeräte, was kann da schlimmsten Fall passieren? Natürlich schauen wir auch so ein bisschen immer auf die Privacy-Seite. Das heißt, was passiert mit den Daten? Wo landen diese Daten? Und sind die Daten vielleicht irgendwie frei abrufbar? Auch das ist natürlich ein wichtiger Forschungspunkt. Aber natürlich gefährlicher ist es natürlich, wenn die Angreifer wirklich Daten verändern können und nicht nur rauslesen können.
Okay, ist ja vielleicht ein super konkretes Beispiel, diese Geschichte mit dem Programmiergerät für Herzschrittmacher. Was genau habt ihr da gemacht?
Bei dem Herzschrittmacher, wir haben uns erstmal probiert, so ein Herzschrittmachergerät zu besorgen. Auch das ist erstmal nicht trivial, weil es eigentlich nicht sein sollte, dass Hinz und Kunz oder IT-Sicherheitsforscher, die eigentlich gar nicht im Krankenhaus damit rumfummeln, dass diese Geräte überhaupt erstmal in den freien Markt kommen. Das ist erstmal nicht gewollt. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, über eine Art eBay für Medizingeräte an so ein Gerät dranzukommen und hatten das dann plötzlich bei uns im Labor stehen. Dann haben wir uns das Gerät natürlich angeschaut. Das heißt, wir haben technische Analysen gefahren, inwieweit könnten Sicherheitsprobleme dort lauern, inwieweit könnten Hacker darauf zugreifen, was ist am Ende des Tages möglich. Naja, wir haben es halt geschafft, einfach dieses Gerät, was schon gesichert ist gegen Manipulationen. Wir haben es nichtsdestotrotz trotzdem geschafft, die Firmware, also die Software, das Betriebssystem des Programmiergeräts zu verändern, dort Daten einzuschleusen und andere Programme, in dem konkreten Fall als Beispiel haben wir dann Doom gespielt, einfach nur um zu zeigen, dass es funktioniert. Wir konnten die Software also umschreiben, wir konnten dort Daten manipulieren und die Technik innen drin verändern, ohne dass es von außen auffällt.
Und warum ist das gefährlich?
Gefährlich ist deswegen, weil man muss natürlich die Angreifermodelle sich dafür anschauen, aber ein mögliches Angreifermodell wäre, ein Angreifer hat zum Beispiel Zugriff zu diesem Gerät und das muss auch gar nicht lange sein. Wir reden hier von Minuten, also 5 bis 10 Minuten Zugriff auf dieses Gerät im Krankenhaus oder während das Gerät irgendwo vielleicht angeliefert wird oder im Techniklabor irgendwo rumsteht, kann der Angreifer die Software manipulieren und beispielsweise so manipulieren, dass die nächsten 5 Patienten, da funktioniert alles bei der Operation, das Programmiergerät funktioniert einwandfrei, aber beim Patient Nummer 6 oder auch der Patient hat einen bestimmten Namen zum Beispiel, dann genau triggert diese Software und ändert etwas an den Einstellungen. Und im schlimmsten Fall kann das natürlich sein, auch einfach Dauerschock des implantierbaren Gerätes. Also hier ist natürlich die Gefahr für Leib und Leben extrem.
Okay, das klingt jetzt schon sehr nach Geheimdienst oder Auftragskiller oder sowas. Was sind denn das für Leute, die so etwas potenziell machen können?
Ja, also bei dem jetzt skizzierten Beispiel ist es sicherlich, da sind wir weit ab von den Hobbyhackern, auch weit ab von der organisierten Kriminalität. Da sind wir wirklich im staatlichen Akteurbereich. Und dass die Gefahr nicht so, dass sie wirklich da ist, zumindest für diesen, ich nenne es jetzt mal High-Profile-Targets, also Politiker, ist schon auch ja, dokumentiert. Also zum Beispiel Dick Cheney war es damals unter der Regierung von George W. Bush in den USA, hat einen implantierbaren Herzschrittmacher bekommen und wie man so hörte, wurde dort diese Funkschnittstelle, damit ich von außen mit dem Programmiergerät darauf zugreifen kann, die wurde dort bei ihm deaktiviert, damit genau solche Angriffe einfach nicht möglich waren. Also die Gefahr ist da, man ist sich dessen bewusst, aber sie ist natürlich nur wirklich in wirklich sehr ja, hochprofilierten Stellen immanent. Also bei den normalen Bürgern sollte man sich dort keine ja, Gefahren machen.
Okay. Was gibt es denn sonst noch so für Geräte, also jetzt einfach mal im Krankenhaus oder so, die quasi von außen angreifbar wären, theoretisch?
Okay, es ist alles generell schon mal sehr hypothetisch und sehr theoretisch. Da müssen wir auch noch drüber sprechen, dass das eine gute Abwägung ist, dass man hier keine Panikmache machen sollte, ne? Aber also theoretisch vorstellbar, auch wieder im Konjunktiv, sind zum Beispiel ja, Spritzenpumpen. Das heißt, dort gibt es dann ein Gerät, da sind dann mehrere Spritzen eingestellt und dort ist dann die Dosierung eingestellt. Das heißt, wie viel Tropfen, wie viel Milliliter pro Stunde werden dem Patienten injiziert. Das ist heutzutage, wenn man so eine Dauermedikament Tierum bekommt über Stunden, über Tage, ist es nicht mehr, dass die, so wie früher oder in einem klassischen Bild vielleicht irgendwie die Schwester, der Pfleger, einmal pro Stunde reinkommt und die Spritze aufzieht, sondern das machen heute natürlich Maschinen. Und diese Maschinen sind mit dem Krankenhausnetzwerk verbunden und da gibt es einen Server und da stehen dann Daten drin, wie zum Beispiel 3 Milliliter pro Stunde sollen hier gespritzt werden. Und wenn ein Angreifer ja Zugriff hätte, zum Beispiel auf diesen Server, wo diese Dosierung gespeichert ist und könnte diese Daten verändern, dann könnte die natürlich diese 3 Milliliter pro Stunde ändern gegen 30 Milliliter. Das wäre eine zehnfache Erhöhung. Und je nach Medikament kann das natürlich gefährlich, naja, bis zum letzten Konsequenz auch tödlich enden. Das heißt, das ist natürlich eine hypothetische Möglichkeit, die hier ja, mir jetzt so ad hoc einfallen würde.
Die Intention, die hinter eurer Forschung steht, kommt die eher daher, dass es solche Angriffe bereits schon gab, oder ist das so, dass man eher Präventionsarbeit quasi leisten möchte?
Ja, also es gibt natürlich schon so Angriffe, also gerade in dem, dass Daten geklaut werden, ne? Wie anfangs berichtet, diese Datenklau, das ist super häufig. Diese gezielten Angriffe durch solche Medizintechnik sind mir jetzt auf die Schnelle nicht bekannt. Allerdings, wie gesagt, da sind wir ganz schnell im staatlichen Akteurbereich. Das heißt, wenn dort sowas passiert, kriegt man es vielleicht auch gar nicht so schnell mit und sicherlich ist es auch nicht oft. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sowas schon gegeben hat, aber es ist jetzt nicht dokumentiert. Aber ich sehe die Gefahr aktuell noch nicht so groß, weil es gibt einfach auch für staatliche Akteure, wenn wirklich, naja, ich sag's mal, irgendwelche Leute ausgeschaltet werden sollen, was ja vorkommt, dann gibt es einfach effizientere Methoden, die funktionieren gut. Ne? Also Polonium beispielsweise gab es, solche Fälle gibt es und vielleicht ist das einfach der leichtere Weg, anstatt jetzt jemanden wirklich einzuschleusen in das Krankenhaus und dort tagelang das Netzwerk zu infiltrieren, um dann irgendwie eine Dosierung hochzuschrauben und dann noch hoffen, dass der Patient überhaupt noch da ist. Das heißt, ich würde wirklich sagen, das kommt in der Praxis kaum vor, zumindest noch nicht und wir leisten hier Präventionsarbeit, denke ich.
Okay, aber das probiert ihr ja quasi aus. Also ihr als IT-Forscher, IT-Security-Forscher, oder was ist da eigentlich der korrekte Terminus?
Ja, gute Frage. Also IT-Sicherheitsforscher klingt, glaube ich, ganz nett.
Okay,
Ja.
ja, das klingt cool, auf jeden Fall. Also ihr sucht euch potenzielle Sicherheitslücken und geht die dann an, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also meistens sitzt man so in der Gruppe zusammen und macht da so ein klassisches Brainstorming. Ja, was wäre denn möglich? Was könnten Angreifer jetzt oder auch in der Zukunft sich mal überlegen, wie könnten diese vorgehen? Das heißt, man schlüpft wirklich in die Rolle des Angreifers. Man überlegt sich wirklich, wie könnte ich Medizingeräte angreifen? Wie könnte ich Daten stehlen? Wie könnte ich aber auch Geräte manipulieren? Und wenn man so ein paar Ideen hat, dann überprüft man das. Dann versucht man sich die Geräte zu holen, wie beispielsweise bei eBay für Medizingeräte. Und versucht diese Angriffe einfach mal und schaut, was ist praktisch möglich. Zumindest ist das unser Ansatz. Und ja, wenn wir dann solche Schwachstellen finden, wie bei den Herzschrittmachern oder bei den Programmiergeräten, dann kontaktieren wir natürlich nachher die Firmen und sagen hier, das sind die Probleme, das haben wir geschafft und das wäre theoretisch möglich. Und genau, und die Hersteller sind natürlich immer relativ dankbar für sowas, zumindest im Medizinbereich war das unsere Erfahrung und kümmern sich dann um die Probleme und setzen sich daran, damit diese Probleme in Zukunft dann nicht mehr so da sind. Aber das ist unser Vorgehen. Also wir probieren wirklich in die Angriffsrolle zu schlüpfen.
Gibt es denn nachher irgendwie sowas wie ein Benefit für euch, also von den Herstellern? Ich meine, im Grunde genommen ist es ja eine Art Dienstleistung, die ihr macht. Also ihr schaut, wo sind Lücken, zeigt die dann auf, die können nachbessern. Das ist ja Das kann man sich ja eigentlich bezahlen lassen.
Das kann man sich bezahlen lassen. Es gibt auch Firmen, die machen sowas. Es gibt also auch im professionellen Bereich, dass man solche Dienstleistungen einkauft. Das heißt nicht, dass wir das jetzt für Geld machen. Wir suchen uns ja auch unsere eigenen Themen raus, worauf wir Spaß haben, was für unsere Forschung, für unsere Projekte gerade sinnvoll ist. Also wir lassen uns nicht direkt dafür bezahlen, auch um die Unabhängigkeit zu bewahren, damit wir auch frei sind in der Forschung und in der Lehre, dass wir selber entscheiden, welche Geräte wir anschauen und auch selber die Sachen nachher veröffentlichen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man das bezahlt, dann bleibt das meistens in den Schubladen der Hersteller und die Hersteller entscheiden, ob sie jetzt diese Probleme angehen oder einfach sagen, naja, okay, wird wohl kein anderer rausfinden, dann lassen wir es in der Schublade liegen. Wir sind da anders, also wir sagen den Herstellern, das ist das Problem und wir werden das irgendwann in 90, 180 Tage, wie lange auch immer ihr braucht, um das zu lösen, dann werden wir das veröffentlichen, weil das ist halt unser Anspruch, dass wir solche Probleme öffentlich machen, damit auch andere Hersteller davon lernen. Aber um auf die konkrete Frage zurückzugehen, es gibt bei manchen Herstellern sogenannte Bug-Bounty-Programme. Das heißt, dort werden den Sicherheitsforschern wirklich dann auch entsprechende Gelder oder irgendwelche Benefits versprochen. Und genau, das gab es bei uns auch schon mal. Das ist irgendwie, weiß nicht, dann kriegt man so ja, eine kleine Summe Geld oder man kriegt eine Konferenzreise von der Herstellerfirma bezahlt. Sowas gibt es auch. Aber natürlich, ja, das reicht jetzt bei uns nicht fürs Leben, ist auch gar nicht unser Anspruch. Aber so welche Benefits gibt es manchmal, ja.
Okay. Lass uns noch mal ein bisschen über die Täter in diesem Bereich sprechen. Also du hast ja eben schon von staatlichen Akteuren quasi gesprochen. Da gibt es ja noch ganz andere. Wenn man jetzt mal an die Bilder aus den Nachrichten denkt, sind das ja immer Leute mit schwarzen Kapuzenhoodies, die in einem dunklen Raum vor einem Bildschirm mit grünen Buchstaben irgendwie sitzen. Was sind das für Leute? Also ich finde, das ist überhaupt nicht greifbar, was das für Menschen sind, die da irgendwie unterwegs sind und Schindluder treiben. Kannst du da irgendwas drüber sagen?
Ja, es gibt ja verschiedene Angreiferklassen. Klar, die Geheimdienste, staatliche Akteure hatten wir. Es gibt natürlich die, sag ich mal, ja, Hobby-Hacker, die einfach mal so ein bisschen probieren und manchmal auch was Schönes rausfinden oder halt das dann auch für ihre Zwecke benutzen. Kleinkriminelle nenne ich es jetzt vielleicht mal. Aber ein ganz großes Feld ist auch die organisierte Kriminalität. Das sehen wir zum Beispiel ganz häufig oder im Moment jeden Tag. Die sogenannten Ransomware-Trojaner, also wirklich diese Viren, die dann die Daten verschlüsseln und wo es dann wirklich um Geld geht, wo es dann um Erpressung geht. Und das ist wirklich ein Einkommen für diese Gruppen. Das heißt, die machen das wirklich nur für Geld. Es geht da um Viren zu schreiben, diese Viren zu verbreiten und nachher Geld von den Firmen, von den Privatleuten, von den Unternehmen zu erpressen. Und das ist ein sehr einträgliches Programm, das funktioniert gut. Wir sehen es täglich, gibt es neue Meldungen hier im Unternehmen XY wurde angegriffen und Lösegeld 50 Millionen jetzt bei Continental in letzter Zeit zum Beispiel wurden gefordert und das System funktioniert gut und so, dass sich da wirklich eine ganze Reihe von verschiedenen Gruppen gebildet hat, organisierte Kriminalität und die arbeiten auch sehr organisiert. Also da gibt es wirklich verschiedene Teams in diesen Gruppen. Also das erste Team infiltriert die Systeme, das zweite Team bereitet sich aus und das dritte Team lässt dann den Verschlüsselungstrojaner laufen. Also es ist wirklich sehr streng organisiert und dementsprechend auch schwer zu bekommen als Polizei oder ähnliches, da ist schwer dran zu kommen. Also es ist in den seltensten Fällen kriegt man am Ende des Tages wirklich Personen habhaft, die dort wirklich drin, wirklich tief drin waren in der organisierten Kriminalität. Vielleicht kriegt man so ein, zwei Strohmänner, die dort vielleicht mal irgendwie ein bisschen Geld gewaschen haben und wussten vielleicht auch gar nicht, wofür sie jetzt gearbeitet haben. Dann hieß es hier, du kriegst 5.000 Euro überwiesen, kauf mal dafür irgendwelche Guthabenkarten für eBay, Amazon oder ähnliches und schick uns die mal zu, dann kriegst du 10% davon ab. Die Leute kriegt man vielleicht noch, weil die sich halt vielleicht gar nicht im Klaren sind, was dahinter steckt und welche staatlichen Polizeibehörden plötzlich denen auf den Lauern sind. Ne? Also da sprechen wir schon über LKA und BKA und nicht mehr die kleine Polizeiabteilung am Stadtrand. Und die kriegen dann vielleicht solche Strohmänner. Na, das funktioniert, aber jetzt die richtigen Hintermänner dazu kriegen, das ist sehr selten, ja.
Okay, wenn ihr euch jetzt hier mit potenziellen Sicherheitslücken auseinandersetzt, begebt ihr euch dann nicht selbst auch auf das Gebiet der Kriminalität?
Wir hoffen immer nicht oder wir tun unser Bestes, dass wir das nicht tun. Das heißt, wir sichern uns natürlich ab. Also zum einen in dieser in besagten Gruppengespräch, was ich gerade schon meinte, geht es natürlich auch immer darum, um unsere eigenen Ethik- und Moralvorstellungen. Das heißt, was können wir überhaupt selber zulassen? Wo sagen wir, das machen wir nicht mehr, weil das können wir nicht mehr guten Gewissens machen. Das ist so die erste Grenze. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie beispielsweise irgendwelche Herzschrittmacher, das haben wir auch, wir haben irgendwelche Oberflächen gefunden im Internet bei dieser Herzschrittmacher-Geschichte. Dort gab es Formularfelder, da konnte man Seriennummern eintippen, man konnte irgendwelche kryptischen Medizin Werte eintragen für Herzschrittmacher und das haben wir gesehen und ja, man hätte dort eintragen können und auf OK drücken können. Da haben wir uns natürlich überlegt, was könnte das sein, und das könnte natürlich eine Oberfläche sein, um irgendwelche Herzschrittmachergeräte zu umzuprogrammieren. Und dann war uns klar, das machen wir nicht. Wir drücken hier sicherlich nicht auf OK, weil es ein Live-System ist. Ne, weil es ein System ist, wo wirklich am Ende des Tages dann ja Menschen hinterstehen, die dort geschadet werden können. Von daher prüfen wir natürlich selber für uns erstmal, inwieweit können wir das verantworten. Und wenn wir uns unsicher sind in rechtlichen Fragen, dann haben wir zum Beispiel in FH Münster natürlich auch, dass unser Justizariat, dort haben wir auch schon öfters mal vorgesprochen und die Sache erläutert und uns mal ja rechtliche Klärung verschafft, inwieweit das irgendwelche Grenzen vielleicht überschreitet im Legalbereich, dass wir da auf der sicheren Seite sind.
Also sowohl moralisch als auch juristisch klärt ihr das für euch selber im Vorfeld oder im Prozess eben ab. Und das unterscheidet euch dann von den Kriminellen?
Das unterscheidet uns von den Kriminellen. Also die werden das auch abklären, aber denen ist das Ergebnis dann wahrscheinlich relativ egal. Von daher, genau, wenn es dann irgendwo heißt, nee, das geht nicht, da gibt es dann entsprechende Paragraphen, das ist so Grauzone, und dann sagen wir, okay, dann lassen wir es halt einfach sein. Ne? Weil, genau, wir wollen es natürlich auch hier nicht strafbar machen. Klar, ja.
Bist du der Einzige im Labor für IT-Sicherheit, der sich mit dem Thema Medizintechnik und Sicherheit auseinandersetzt, oder gibt es da mehrere?
Das ist schon so mein Steckenpferd. Allerdings sind wir eine Gruppe und wir diskutieren miteinander und machen Projekte zusammen. Jeder ist so ein bisschen in jedem Projekt involviert und es gibt dann ja für jedes Projekt so ein, zwei oder halt den Treiber des Themas, und bei Medizinsicherheit bin ich das dann einfach. Ja. Aber das heißt nicht, dass die anderen da nicht mit beteiligt sind. Also wir arbeiten alle zusammen, aber natürlich gibt es dann so für ein Thema immer die Treiberposition, genau, die das Thema fortführt.
Jetzt hast du ein schönes Stichwort genannt, IT-Sicherheit in der Medizintechnik ist ein Steckenpferd. Wie kommt das?
Ja, also zum einen, meine Frau ist Zahnärztin, das heißt, ich habe auch Zugriff auf eine Zahnarztpraxis und kann dort natürlich entsprechend dann die Systeme live auch mal sehen und kriege so ein bisschen Einblick in die Medizinwelt, wie gehen die Daten wirklich hin und her, was gibt es wirklich in den E-Mails, welche Geräte kommen dort zum Einsatz. Von daher war das natürlich schon immer ein großer Punkt, diese IT-Sicherheit in der Medizin. Davor habe ich, also vor der Stelle hier, vor der Doktorandenzeit an der FH Münster, war ich 6 Jahre lang beschäftigt im Automotive-Sicherheitsbereich, also Automobil-IT-Sicherheit. Und ja, das ist gar nicht so viel unterschiedlich. Also bei beiden Geräten, also Medizingerätetechnik oder aber auch Autos, geht es natürlich viel um Safety-Aspekte, also Sicherheit, nicht im klassischen Angreifer-Szenario, sondern um Sicherheit, einfach Ausfallsicherheit. Die Bremse im Auto darf nicht ausfallen, nur weil irgendein Computer plötzlich streikt. Ne, so als Beispiel. Und im Medizinbereich ist natürlich die Gefahr im Moment, man kann sich ja selber denken, genau, da darf auch nichts plötzlich ausfallen. Und von daher war dieser Sprung von der Automobilwelt in die Medizinwelt gar nicht so groß. Und ich hatte einfach Lust auf Veränderung, hatte einfach Lust auf ein anderes Thema, was auch vielleicht noch so ein bisschen ja sinnstiftend ist. Und da fand ich einfach dieses Projekt, was gerade ausgeschrieben war für IT-Sicherheit in der Medizintechnik, einfach super passend. Und genau, und habe es auch nicht bereut.
Das ist schön. Sind dann auch Studierende involviert in den Projekten?
Ja, definitiv. Also wir haben ja viele Studierenden hier im Informatikbereich. Und wir vergeben Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Seminararbeiten oder auch stellen auch manche Studierende an als studentische Hilfskräfte, und die sind auch mit in den Projekten involviert und schreiben mit an den Papern. Also die kriegen ja auch einen sehr guten Einblick in die Forschung. Und ich glaube, das macht den meisten Studierenden auch Spaß. Zumindest wenn wir jemanden einmal angestellt haben, gehen die auch eigentlich nicht mehr weg, solange die solange sie hier studieren. Also von daher sind die Studierenden auch immer gut eingebunden und finden das, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, ist ja schön, wenn man die Leute dann nicht mehr los wird, weil sie so einen Spaß an der Arbeit haben quasi. Was muss man denn oder was kann man denn bei uns studieren, damit man bei dir vielleicht mitarbeiten kann und auf einem Herzschrittmacher-Programmiergerät Doom zocken kann zum Beispiel?
Ja, am besten ist natürlich hier den Informatik-Studiengang zu wählen. Da kommen natürlich die meisten Studierenden her, die wir hier beschäftigen oder die mitarbeiten. Aber auch, wir haben in den Vorlesungen auch ein paar Elektrotechniker, das geht auch. Im Wahlbereich gibt es dann auch Sachen. Ich selber komme ja auch so ein bisschen aus einer Halb-Informatik-, Halb-Elektrotechnik-Richtung. Das heißt, es gibt auch Themen, die sind so im Grenzbereich zwischen Elektrotechnik und Informatik. Beispielsweise Herzschrittmachergeräten, da geht es natürlich auch um Funkübertragungen. Ne? Auf welchen Frequenzen werden welche Daten übertragen, und da ist der Informatikbereich manchmal auch schon zu Ende und fängt der Elektrotechnikbereich an, aber die Sicherheitsfragen hören nicht auf. Das heißt, beide Studiengänge sind ja relevant dafür und beide sind sicherlich gut, um in diesem Bereich Fuß zu fassen.
Okay, im Grunde genommen habe ich nur noch eine einzige Frage für dich, die ich allen Gästen in diesem Podcast stelle, der ja Kopfhörer heißt. Und zwar geht es darum, wann hattest du das letzte Mal Kopfhörer auf und was kam daraus?
Ich hatte das letzte Mal Kopfhörer gestern Abend an einem Computer am Schreibtisch und da kam ja meine Lieblingsmusik gerade raus. Ja,
genau. Okay. Hörst du selber Podcasts und kannst vielleicht noch einen Podcast-Tipp geben? Damit versuche ich immer ein bisschen in die Richtung zu gehen, aber falls nicht, ist auch okay.
Nee, ich höre tatsächlich selten Podcasts. Also den letzten Podcast, den ich intensiv gehört habe, war wirklich zu Corona-Zeiten der Corona-Update-Podcast. Aber ansonsten bin ich nicht so der Podcast-Hörer.
Nein. Okay, alles klar. Super. Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Spannendes Thema. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen durch das Labor für IT-Sicherheit und schauen uns da um. Und ich hoffe, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier war, weil ihr nämlich ziemlich spannende Dinge hier tut und man sich da bestimmt regelmäßig mal drüber unterhalten kann.
Ja, gerne, sehr gerne. Dankeschön.
Vielen Dank. Zum Abschluss dieser Episode wie immer noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du uns gern Feedback oder Themenvorschläge schicken möchtest, dann her damit. Entweder per E-Mail an podcast@fh-münster.de, Münster natürlich mit UE, oder via Social Media. Schreib einfach bei Facebook oder Instagram eine Nachricht an die Accounts der FH Münster. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib uns gern auch eine Bewertung und abonniere uns auf der Podcast-Plattform, auf der du so unterwegs bist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.